Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Podcast-Gottesdienst der Kreuzkirche am 7. Juni. Herzlich willkommen, egal wo und wie du uns gerade zuhörst, im Pyjama, am sonntäglichen Frühstückstisch, auf dem Weg zur Arbeit, falls du kein Homeoffice mehr machen musst, abends vor dem Schlafengehen oder Punkt 10.30 Uhr parallel zu unserem Live-Gottesdienst. Am Mikrofon sind heute Ruth Baumann und Andreas Ullner. Guten Morgen, Andreas.
Nun, es ist Mittwoch 16 Uhr, bei den Podcasts immer ein bisschen schwierig, so eine Ungleichzeitigkeit. Du bist mit den Gedanken schon voraus am Sonntagmorgen, ich irgendwie auch. In dem Sinne ist das ja ein guter Morgen, wenn am Anfang steht, ich freue mich, dass wir Gott erleben, dass wir ihn wahrnehmen können. Wir sitzen jetzt hier im Kinderraumstudio der Kreuzkirche und nehmen den Podcast auf.
Sehr schön, echt eine ganz ungewohnte Umgebung, aber auch irgendwie nett. Ja, technisch in eine gute Form gebracht hat diesen Podcast Henrik Leroch und musikalisch begleiten uns Tamara Schenk, Xenia und Jens Müller und am Schlagzeug Noah Rompel. Vielen Dank dafür. Mittlerweile sind ja schon viele Podcast-Gottesdienste produziert worden. Eine gewisse Routine hat sich entwickelt und der Podcast steht jetzt für Frühaufsteher schon ab 9 Uhr zur Verfügung. Ja, und seit 4 Sonntagen dürfen wir auch wieder Live-Gottesdienste unter bestimmten Auflagen feiern. Vorletzten Sonntag war ich selbst im Gottesdienst und ich habe mich natürlich im Vorfeld gefragt, wie ich wohl diese andere Atmosphäre empfinden würde. Abstand zu den Menschen, die man sonst gerne gedrückt und herzlich begrüßt hat, nicht mitsingen zu können, eine Maske im Gesicht. Nun, ich fand es gar nicht bedrückend. Ich habe die Ruhe genossen, das Konzentriertsein auf die Texte der Lieder, das Hören auf Gottes Wort, irgendwie nur ich und Gott. Wie hast du die letzten Live-Gottesdienste wahrgenommen, Andreas? Wie hast du dich gefühlt?
Nur anfangs war es sehr komisch, aber das Störende ist dann doch in den Hintergrund getreten. Es ist auch ein gewisser Gewöhnungseffekt und das Schöne mehr in den Vordergrund, zumal jetzt ja auch wieder mehr Leute im Raum sind, Live-Musik möglich ist. Wir treffen uns, die Gottesdienste sind vielleicht etwas kürzer und leiser als vor der Corona-Zeit, aber doch schön.
Gab es denn irgendwelche Rückmeldungen?
Ja, es gab Rückmeldungen. Also die schönste Rückmeldung war direkt live im Gottesdienst. Wir haben zusammen gelacht. Ist epidemiologisch vielleicht gar nicht so unbedenklich, aber das war ja hinter den Masken. Aber dann war das Thema ja Verständigung. Das ist ja ein besonderes Werk des Heiligen Geistes, dass Verständigung möglich wird zwischen den Menschen. Und ich habe die Gottesdienstteilnehmenden mal gebeten, ihre 3 Top-Tipps zur Verständigung auf einen Zettel zu schreiben und zu hinterlassen. Ein paar davon möchte ich vorlesen. Und weil da so wertvolle Dinge dabei sind, möchte ich das auch gerne noch veröffentlichen, dass wir das also in der Kreuzkirchenpost dann mal nachlesen können. Also gute Tipps für Verständigung. Das muss dann eigentlich nach Corona funktionieren, also nach dem, was ich da gelesen habe.
Und gerade in Corona-Zeiten mit den Masken, ne? Verständigung ist ein ganz großes Thema.
Ja, ist das A und das O. Und von daher, die ersten 3 Tipps gleich von einer Karte. Erstens zuhören, zweitens zuhören, drittens zuhören. Könnte von mir kommen. Kam aber nicht von mir. Es gibt dann noch aber weitergehende Geschichten auch. Auch ein anderer Mensch hat geschrieben, erstens aktiv zuhören, zweitens nicht voreingenommen sein. Ja, jetzt wird es schon herausfordernd. Drittens spiegeln, was habe ich verstanden? Viertens keine Sätze wie du, da, immer, nie.
Oh, der Mensch war, glaube ich, im Ehekurs.
Ich glaube auch. Fünftens, Ich-Botschaften. Ich fühle mich, oh, das war gleich Schleichwerbung eben, merke ich, aber sehr zu empfehlen, der Ehekurs. Ein anderer Tipp, wirklich zuhören. Was sagt der andere wirklich? Nicht, was meine ich, dass der andere sagt. Zweitens, nicht unbedingt sofort reagieren. Gerade wenn es schwierig wird, erstmal durchatmen, später darauf zurückkommen. Drittens, annehmen, dass auch der andere einen guten Grund hat, so zu reagieren, wie er oder sie reagiert und mich nicht nur ärgern will. Das ist eine Herausforderung, oder?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Viertens, nicht recht haben wollen, stehen lassen, was der andere sagt. Also das ist ein Übungsprogramm für länger. Geh davon aus, dass das, was du gesagt hast, nicht immer so ankommt, heißt es hier. Geh davon aus, dass das, was du gehört hast, nicht immer so gemeint war. Wenn die Körpersprache fehlt, ist die Gefahr des Missverständnisses größer. Ja, das ist jetzt tatsächlich elementar bei Corona-Zeit. Ne? Mimik fehlt ja auch. Hier steht noch ein Punkt. Manchmal helfen explizite Signale. Zum Beispiel, du, das war eben nur Spaß. Hier habe ich noch eine Karte. Nichts voraussetzen, sondern nachfragen. Ich stecke nicht in den Schuhen des anderen. Defensiv reden, dem anderen Raum lassen. Warten. Das Beste kommt oft zum Schluss. Sehr guter Gedanke, denn da denken viele schon über die Antwort nach.
Was für ein spannender Gottesdienst war das?
Ja, definitiv.
Das macht doch richtig Lust auf mehr. Ja, mir geht's mit vielem in Corona-Zeiten so wie mit meiner Gottesdiensterfahrung. Ich bin konzentrierter in dem, was ich tue, nicht so abgelenkt von Dingen, die irgendwie vermeintlich zum Leben dazugehört haben. Sogar das Einkaufen plane ich jetzt mehr, damit ich nicht dreimal beim Rewe in der Schlange stehe. Ich musste lange niemanden mehr zum Sport oder zum Musikunterricht fahren, nicht für Klassenarbeiten mitdenken. Ich muss nicht abends pünktlich im Theater sein. Es gibt keine lästigen abendlichen Teamsitzungen der Apotheke und auch die Wochenenden sind entspannter, weil ich mit dem Fahrrad die Gegend erkundige und nicht im Stau stehe. Auch meine Arbeit in der Apotheke scheint mir fokussierter. Nur 3 Kunden dürfen gleichzeitig rein und keiner drängelt von hinten. Das ist was ganz Neues. Ja, und ich kann mich intensiv um den kümmern, der vor mir steht. Das Hier und Jetzt rückt mehr ins Blickfeld, weil die Zukunft nicht mehr so bedingungslos planbar ist. Und eigentlich genieße ich das sehr. Trotzdem fehlt mir natürlich vieles, gerade hier in der Gemeinde. Ich vermisse hier unsere Gemeinschaft in der Gemeinde, das freudige Tummeln und die Gespräche im Café und Foyer. Naja, und ich vermisse eben auch die zwanglosen Treffen mit Freunden, die netten Theaterabende. Ich vermisse lächelnde Gesichter ohne Maske, die Umarmung eines Geburtstagskindes, das banale Händeschütteln bei der Begrüßung und ja, ein nettes Wochenende an einem fernen Ort. Ja, auch ein spontaner Restaurantbesuch. Na, ich darf meine Eltern im Seniorenstift nicht wirklich nahe sein, immer noch nicht. Ich vermisse es, meiner Mama und meinem Papa einen Kuss zu geben. Geht's dir genauso, Andreas?
Ja, also diese Ambivalenz, diese Gegensätzlichkeit, die spüre ich auch. Manches vermisse ich natürlich überhaupt nicht, ja. Manche Aufgeregtheit, kurzschlüssige Gedankenlosigkeit. Ich habe den Eindruck, manches läuft zurzeit überlegter. Was vermisse ich? Da geht es mir tatsächlich ähnlich wie dir. Vor allem den direkten Kontakt zu mehr Menschen und das ständige Abstand halten und Ausweichen auf der Straße, noch schwieriger in Räumen, das geht mir mächtig auf den Geist. Ich weiß zwar, wozu es notwendig ist, aber ich freue mich wirklich auf andere Zeiten.
Ja, aber ich sehe viele, viele positive Impulse durch die Corona-Krise auf mein Leben. Und ich höre das auch immer wieder in Gesprächen mit anderen Menschen oder wie du das eben auch gesagt hast. Nicht alles ist schlimm und bedrückend, ganz im Gegenteil. Und ich bin auch so dankbar, dass unser Land bisher so gut durch die Krise gekommen ist. Gerade wenn man sieht, wie sich die Situation in anderen Ländern entwickelt. Aber natürlich, wie geht es weiter? Das treibt mich schon um. Wie geht es mit der Schule und der Kinderbetreuung weiter? Bjarne hat 1 Tag Schule in der Woche. Das geht bei einem Siebtklässler noch irgendwie ganz gut, aber bei den jüngeren Kindern? Wie geht es vielleicht weiter mit deiner Firma? Wie geht es weiter mit unseren Eltern und Großeltern in den Seniorenheimen? 1 Stunde pro Woche darf ich in das Seniorenheim, um meine Eltern zu besuchen. Ja, wie wird die neue Zukunft aussehen? Wird alles wieder uneingeschränkt möglich sein? Oder und wissen wir nicht, wann das alles wieder sein darf? Manchmal erschrecke ich darüber und ich kann verstehen, wenn Menschen durch diese Unsicherheiten mutlos sind. Fehlende Berührungen, fehlende Besuche, fehlendes Ausdrücken von Zuneigung und Nähe machen traurig und depressiv. Und es erschreckt und bedrückt uns, dass wir nicht wissen, in welcher Form unser Leben weitergehen kann. In deiner Predigt, Andreas, greifst du das auf und du hast deiner Predigt so einen mega ermutigen Bibeltext zugrunde gelegt. Da spricht Jesus in Johannes 14 in Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Oder in einer anderen Übersetzung, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Euer Herz erschrecke nicht, trotz Corona, trotz unserer sicherer Zukunft, dieses Trotzdem. Und ich bin so dankbar, dass wir als Christen diese Perspektive haben dürfen. Da passt das Lied Oceans sehr gut, dass wir gleich miteinander singen können. Da steht im Text, euer Herz erschrecke nicht, auch in unsicheren Zeiten, wo wir nicht auf sicherem Grund stehen. Deine Hand zeigt uns den Weg, wenn Angst uns lähmt.
You call me out upon the waters, the great unknown. My feet may fail, and there I find you in the mystery, an ocean's deep. My faith was stirred.
Gott auch in unserer Mitte begrüßen und möchte beten. Lieber Vater, danke für diesen Tag und dass wir auch auf diese Weise dir nah sein können. In Gedanken fühlen wir uns auch all denen verbunden, die jetzt unseren Podcast-Gottesdienst mitfeiern. Segne du jeden von uns, lass uns deine Nähe spüren und öffne unsere Herzen für dein Wort. Du bist es, der uns zuruft, dass wir uns nicht fürchten müssen. Danke für deine Zusage, dass du mit uns gehen wirst. So segne du diesen etwas anderen Gottesdienst. Amen. Andreas, erzähl uns doch mal kurz, was sich im Bereich der Live-Gottesdienste getan hat. Laut Verordnung in Rheinland-Pfalz dürfen ja jetzt mehr Menschen an unseren Gottesdiensten teilnehmen.
Ja, das für unseren Raum wären das ungefähr 60. Wir nutzen das nicht ganz aus. Ja, es sind ein paar 50 Stühle gestellt und Anmeldungen dafür auch möglich. das ist ganz schön. Das macht auch deutlich Freude, auch dass wir Live-Musik haben. Wir schützen das durch eine Plexiglaswand, die aufgestellt ist, und wir sorgen auch immer, dass ein bisschen Durchzug im Raum ist. Das sollte man also bedenken, wenn man an die Kleidung denkt, mit der man kommt. Also lieber ein kleines Jäckchen mitnehmen, die Fenster lassen wir hier auf.
Ja, und wir sehen das hier ganz gut aus dem Kinderraum. Also die Abstände sind wirklich da und mit der Lüftung, ich denke, das ist eine gute, gute Sache und das sind richtig mutmachende Aussichten. Anmelden zum Gottesdienst muss man sich trotzdem, entweder über die Website der Kreuzkirche oder auch telefonisch ist das natürlich möglich. Das Gemeindebüro versucht auch zeitnah über die Kreuzkirchenpost mitzuteilen, wenn noch freie Last-Minute-Plätze verfügbar sind. Und neben dem Podcast-Gottesdienst gibt es ja sonntags auch um 2 ein Format, das sich Gottesdienst Extended nennt. Was ist das denn genau?
Ja, erstmal wirklich um 14 Uhr. Es war bisher ja um 12 Uhr, also beachten, wir machen das etwas später. Es ist so eine Art Kirchencafé-Format. Wir unterhalten uns also, auch wenn sehr viele dran teilnehmen, auch in kleinen Gruppen. Aber wir haben auch geistliche Elemente. Wir werden zum Beispiel Abendmahl feiern an diesem Sonntag. Und wer daran teilnehmen will, kann sich gerne vorbereiten und ein bisschen Saft und Brot auch bereitlegen.
Ja, Geburtstage gab es und gibt es natürlich trotz Corona. Erwähnen dürfen wir das in diesem Format aus Datenschutzgründen nicht, also keine Namen nennen. Wir gratulieren trotzdem. Mit einem Vers aus 1. Samuel grüßen wir euch herzlich. Dieser Vers war die Losung für den Tag, an dem ich den Text für den Podcast geschrieben habe. Und das fand ich sehr passend. Dort steht: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Das wünschen wir euch für euer kommendes Lebensjahr. Ein fröhliches Herz trotz allem. Die Kollekte darf natürlich auch wieder live im Live-Gottesdienst stattfinden. Sie ist ja auch nur ein kleiner Teil unseres Haushaltes. Aber über die vielen Sonntage im Jahr gesehen, kommt da auch eine gute Summe zusammen, die uns natürlich jetzt fehlt. Auch nehmen wir Sonntag für Sonntag die Kollekte zum Anlass, zum Beispiel über unsere Missionarinnen zu berichten oder den Brotkorb oder über Gruppen der Gemeinde. Und die heutige Kollekte wäre eigentlich für unsere Partnergemeinde in Lombardseide bestimmt, die uns eigentlich dieses Wochenende besucht hätte. Belgien wurde vom Coronavirus stark getroffen. 9.500 Tote bei 11 Millionen Einwohnern. Andreas, was gibt es aus Belgien, aus Lombardseide zu berichten?
Ja, einmal haben wir ganz herzliche Grüße, die uns erreicht haben. Das wäre ja tatsächlich das Wochenende gewesen, bei denen ein Team aus Lombardseide bei uns zu Gast gewesen wäre, was noch nicht geht. Samuel Verhelge, der Pastor, grüßt uns herzlich und erzählt, dass Live-Gottesdienste dort noch nicht möglich sind. Sie nehmen das mit einer Videokamera auf in ihrem Gottesdienstraum. Das wird live gestreamt und ist auch hinterher dann sichtbar. Wer Französisch kann, kann sich da gerne mal reinklicken, oder auch Flämisch, das ist ja in beiden Sprachen, findet das statt. Aber die Gottesdienste sind da vielleicht auch gar nicht das Wichtigste. Denn die versorgen ja dort in einer Art Brotkorb 350 bis 400 Leute. Ja, immer wieder, Woche für Woche, mit einer Kleiderkammer, einem Brotkorb und neuerdings auch bedürftige Kinder verstärkt. Und das haben die voll durchgezogen über diese Zeit.
Ja, dürfen die trotz Corona die Arbeit weiterführen?
Ja, die haben das sicherlich, ich habe da Fotos gesehen, ich werde einige auch zeigen im Live-Gottesdienst, die arbeiten da mit Masken unter Schutzbedingungen und so weiter, aber die haben weiter Lebensmittel ausgegeben und das ist ja auch tatsächlich notwendig, es sind Leute darauf angewiesen und ich finde das ganz fantastisch, was diese kleine Gemeinde, die ist ja viel, viel kleiner als unsere Mainzer, alleine da auf die Beine stellt. Also ich muss sagen, das macht mich ganz demütig und wir haben viel Grund für sie zu beten, auch dass sie beschützt und bewahrt bleiben, auch bis hin zum Gesundheitlichen. Auch da darf ich aus Datenschutzgründen nicht viel mehr sagen, aber viele in der Gemeinde wissen, worum es geht. Und ich möchte sie einfach bitten, in der Fürbitte für unsere Freunde dort in Belgien einzutreten.
Ja, also gerne dürft ihr für Lombardseide spenden. Wir leiten das Geld dann an die Gemeinde weiter. Vielen Dank auch, dass ihr weiterhin so treu euren finanziellen Beitrag für die Gemeinde gebt. Es macht Mut zu sehen, dass auch einige ihre Beiträge erhöht haben. Dankeschön. Und jetzt möchte ich noch für die belgische Gemeinde beten. Lieber Vater, wir möchten jetzt ganz besonders für unsere Freunde in Belgien bitten. Wir bringen dir dieses kleine Land mit seinen so vielen Covid-19-Toten. Segne du die Gemeinde in Lombardseide mit ihren so vielen Aufgaben. Danke, dass sie weiterhin so viele Menschen mit Lebensmitteln versorgen können, gerade in dieser Zeit, wo das so wichtig ist, und dass sie ein großer Segen sind für die Menschen dort. Sei du mit deiner Liebe bei ihnen und bewahre sie vor Ansteckung, halte sie gesund. Amen.
Amen.
Jetzt dürfen wir wieder mitsingen, Gott loben und ihm mit unseren Liedern die Ehre geben. Vielleicht wollt ihr dazu aufstehen.
Oh,
Jedes große Ereignis verändert ja auch die Sprache. So ist Corona zum Beispiel die Rettung des Genitivs. Alles Mögliche geschieht Corona wegen. Es ist Corona geschuldet oder Corona bedingt. Wie geht es euch mit solchen Sätzen? Mich machen sie müde. Wer gehofft hat, dass wir ganz prima erholt aus dieser Krise gehen, liegt im Durchschnitt der Menschen leider falsch. Was verhindert denn die Entspannung? Was macht uns müde? Nun, zunächst ist es die untergründige Verunsicherung. Was wird wohl? Was soll man planen für die nächsten Monate? Außerdem ist der Alltag der meisten Menschen in Deutschland eintöniger geworden. Uns fehlen Höhepunkte, die unser Leben so reich machen. Begegnungen, Reisen, Pläne, Feste. Und das erschöpft, erklärt der Psychologe Oskar Holzberg, nachzulesen in der Mainzer Allgemeinen Zeitung vom 26. Mai. Er schreibt: Es ist das Immergleiche, das uns schafft. Uns fehlen die bleibenden Reize, von denen wir gar nicht wussten, dass sie uns fehlen könnten. Das Lächeln der Bedienung, das hinter der Maske verschwunden ist. Der Lärm des vollen Restaurants. Ganz zu schweigen von den Momenten, in denen wir uns zum Gegenüber vorbeugen konnten, die Hand auf seine Hand legen, das Glas heben, aus vollem Halse lachen und herrlich achtlos sein. Wir leben auf eine Zukunft hin, von der wir nicht wissen, wann sie kommen wird. Und in einer Gegenwart, die wie ein Ort ist, an dem wir gar nicht sein wollen. Wie auf einem leeren Bahnsteig, auf dem der Anschlusszug ausgefallen ist. Ich finde, der erfahrene Diplompsychologe aus Hamburg trifft das aktuelle Lebensgefühl vieler Menschen recht gut. Wir stehen verwaist auf einem Bahnsteig und fragen uns, ob der Zug irgendwann kommt. Und das belastet uns. Manche Menschen sind in dieser Zeit sogar sehr schwer belastet. Welche Ermutigung, welchen Trost können wir aus dem Glauben an Jesus Christus heraus weitergeben? Ich habe ein Wort von Jesus im Ohr, es ist in Johannes 14, 18 bis 19 überliefert. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Leben, Jesus? Wirklich leben? Nicht wie auf einem leeren Bahnsteig, an dem der Zug nie kommt? Was ist das für ein Leben? Es ist jedenfalls schön. Wahrscheinlich macht es weise. Es kann aufblühen. Es nutzt Chancen. Es hat Werte und Ziele und Wege, die immer wieder überraschen. Ein Leben oft anstrengend, aber zu bewältigen, weil wir Kraft spüren und nicht alleine sind. Am Anfang des Kapitels, aus dem ich gelesen habe im Johannesevangelium, spricht Jesus vom Leben. Er wendet sich an seine Jünger und fängt erstmal so an: Euer Herz erschrecke nicht. Und gut, Ruth hat ja schon davon gesprochen, es gibt ja schon genug Grund zu erschrecken. Covid-19 ist ja nur einer von vielen Gründen. So viel ist klar. Was ist, wenn mein Leben das Ziel verfehlt? Wird es gelingen? Werde ich im Alter versorgt sein? Welche Zukunft haben meine Enkel auf diesem Planeten? Und ausgerechnet manche Christen setzen noch eins drauf und sorgen dafür, dass die Furcht noch zunimmt, verbreiten Verschwörungstheorien. Endzeitspezialisten treten in Erscheinung, kennen sich besser in Gottes Plänen aus als Jesus. Und dann höre ich auf Jesus. Euer Herz erschrecke nicht, sagt er. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. bei Gott zu Hause sein. Jetzt schon und dann ohne Ende. Eine Wohnung haben. Nicht so eine, in der wir in Quarantäne sitzen. Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Unterwegs sein mit ihm. Das Leben aufmerksam führen. Es einsetzen für Gott. Keine Langeweile, sondern ein Auftrag. Sinn, Farbe, Liebe. Mitten in der Eintönigkeit oder wie es Englisch so schön lautmalerisch heißt, in our humdrum reality. Das ist der Weg, von dem Jesus spricht. Er ruft in seine Nachfolge. Er sagt zu seinen Jüngern, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Thomas ist sich da nicht sicher. Er fragt nach. Nein, wissen wir nicht. Und die Antwort Jesu überrascht. Er sagt nicht, ich bin euer Wegweiser, sondern ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dann verstärkt er das noch und ergänzt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wie bitte, denkt Thomas. Wir dachten doch immer, die Bibel, also die jüdische Bibel, die Tora, sei der Weg zu Gott. Das wurde uns von Kindesbeinen an so gelehrt. Lies in der Bibel, sie ist der Weg zu Gott. Stimmt nicht, sagt Jesus. Das kann kein Buch. Das kann auch kein Gesetz. Ich bin es. Ich bin der Weg. Wenn du Gottes Weg gehen willst, hilft es nicht, wenn du einem System von Regeln folgst. Nicht einmal die göttlichen Gebote bringen dich ans Ziel. Du wirst es ohnehin nicht schaffen. Aber wenn du mir folgst, kommst du zum Ziel. Wenn du mir folgst, wirst du ganz anders leben, ganz anders handeln, ganz anders beten. Ich sehe förmlich die Fragezeichen in den Augen des Thomas vor mir, aber wie geht das? Und dann spitzt es Jesus ja nochmal zu. Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ganz anders beten? Im Namen Jesu bitten? Was bedeutet das? Nun, es heißt in seinem Sinne. Wenn ich euch im Namen von Samuel Verhelge, Pastor unserer Partnergemeinde in Belgien, bitte, für ein Projekt zu beten, tue ich das auf seine Bitte hin. Auf jeden Fall in seinem Sinne. Das setzt natürlich voraus, dass ich weiß, was er braucht. Wenn ich im Namen Jesu etwas erbitten will, muss ich wissen, um was es ihm geht. Ich muss ihn kennen, auf ihn hören, von ihm lernen. Seine Prioritäten werden meine Prioritäten. Was er geschehen lassen will, möchte ich tun. Ich bitte ihn also in seinem Sinne. Es ist ja nicht schwierig zu erfahren, was Jesus will. Da hilft uns das Neue Testament unvergleichlich. Er will, dass Menschen frei werden, dass sie Gott kennenlernen, dass ihnen geholfen wird. Bei Jesus sind es immer Menschen, die Priorität haben. Es geht ihm immer um Menschen. Und es ist ein tiefer Schmerz, wenn wir merken, dass unsere Prioritäten andere sind. Nur ein Beispiel. Ältere Menschen in unserer Kultur, also solche wie ich, so jenseits der 50, die wollen Recht haben. Jüngere Menschen wollen ihr Bild, ihr Image, ihr Gesicht wahren. Beides ist Jesus nicht so wichtig. Er will, dass Menschen konkret geholfen wird. Haben wir ein offenes Ohr für das, was uns Jesus durch seinen Geist sagt, auch und besonders in schwierigen Zeiten? Meine These wäre, dann stehen wir plötzlich nicht mehr an einem Bahnsteig, an dem nie ein Zug kommt, dann werden wir nicht mehr gestresst sein von Monotonie und dem Mangel an Höhepunkten im Leben. Jesus sagt, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und ich finde, das klingt ausgesprochen aufregend. Und das andere, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Werke tun, die Jesus tut? Noch größere? Was hindert uns daran? Vielleicht, dass wir uns rausreden. Corona wegen. Oder dass wir so gar nicht mitbekommen, was Jesus getan haben will. Tatsächlich liegt ein großes Hindernis für erfülltes Leben in Ausreden. Wir können doch nicht, Corona wegen, ihr wisst schon. Aber das ist ja kein Phänomen, das es nur in diesen Zeiten gibt. Ich weiß, was dran wäre, ich ahne, dass es was kostet und ich rede mich raus. Hier eine kleine willkürliche Liste häufiger Ausreden. Jemand hat mich geärgert. Ich bin mir nicht sicher. Das kann man von mir nicht verlangen. Ich muss erst noch, nach Corona werde ich darüber nachdenken. Entscheidet selbst, sind das Argumente oder Ausreden vor anderen Menschen, vor der Gemeinde, vor mir selbst, vor Gott? Ausreden bringen zum Ausdruck, dass ich etwas im Grunde in der Tiefe meines Herzens nicht will. Ich sollte einen Menschen ansprechen und einen Konflikt klären, aber ich sage, das kann man nicht von mir verlangen. Ich weiß, dass Gott möchte, dass ich meine Gaben einbringe und mitarbeite, aber ich sage, jemand hat mich geärgert. Längst ist mir klar, dass ich in meinem Glaubensleben nur weiterkomme, wenn ich eine Entscheidung treffe, aber ich sage, ich bin mir nicht sicher. Der Heilige Geist hat mir längst den Impuls ins Herz gegeben, mal jemand anzurufen. Und ich sage, ich muss erst noch, ja was denn? Na, mir fällt schon was ein. Ich weiß, dass Jesus eine Entscheidung von mir erwartet und ich sage, nach Corona. Die Tragik ist, dass Gott dagegen nicht ankommt. Er möchte durch uns handeln, sehr konkret. Auch in diesen Zeiten, die uns so fade vorkommen. Wir lesen ja von vielen Belastungen in den Familien. Manche Eltern sind überfordert. Anderswo gibt es Gewalt hinter verschlossenen Türen. Fachleute fürchten zurzeit sogar sehr viel. Anderswo verlieren Menschen ihren Lebensmut. Wo sind die Christen, die sich in der Kraft des Geistes darum kümmern? Und nicht nur um den nächsten Gottesdienst. Wie belebend ist es, wenn wir mitbekommen, Menschen werden von Belastungen frei, Lebenssituationen verändern sich, Neues bricht auf, das Trübe einerlei ist, das ist dann doch wie weggeblasen. Jesus nimmt uns mit auf einen Weg. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, sagt er in diesem Kapitel. Er sagt damit, wenn ihr mich liebt, dann wisst ihr, dass alles, was ich sage, alles, was ich gebiete, aus Liebe zu euch geboten ist. Hier ist das Leben, sagt Jesus. Und wir sagen, aber der Gustav hat mich geärgert. Hier ist das Leben. Und ich sage, sorry, ich bin mir nicht sicher. Hier ist das Leben. Und ich bin ganz aufgebracht. Das kann man doch nicht von mir verlangen. Hier ist das Leben. Und ich winde mich. Ich muss doch erst noch. Und die Folgen? Menschen wird nicht geholfen. Wir übersehen ihre Not. Kinder werden nicht ausreichend versorgt. Leben bleibt angefüllt mit tausend kleinen Sachen, die das Leben halt so ausmachen. Aber das Entscheidende wird nicht getan. Das entscheidende Gespräch wird nicht geführt. Die wichtige Begegnung bleibt aus. Das Leben fließt vorbei. Und ich bleibe erschöpft zurück. Ein erfülltes Leben, das ist ein Leben, in dem die Prioritäten stimmen. Wie können wir so leben, dass Gott durch mein und dein Leben geehrt wird und Menschen geholfen? Jesus weiß wie. Ich lese weiter in dem Text Johannes 14, jetzt ab Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ein Tröster, das ist die Luther-Übersetzung des griechischen Wortes Paraklet. Man könnte auch übersetzen ein Anwalt, ein Fürsprecher, auch ein Mahner, jedenfalls ein Unterstützer. Jesus spricht ja hier seine Himmelfahrt an. Er wird zu Gott, dem Vater, gehen, aber die Jünger bleiben nicht verwaist am Bahnsteig stehen. Der Heilige Geist wird da sein und die Rolle einnehmen, die Jesus bei seinen Jüngern eingenommen hatte. Auch hier sei nochmal gesagt, einfach weil es so wichtig ist, die Rolle Jesu nimmt nicht eine Lehre über ihn ein. Die Rolle Jesu nimmt auch nicht das Neue Testament ein. Die Bibel hilft uns, Jesus kennen und verstehen zu lernen. Sie ist der beste und von Gott das bestätigte Zeugnis über ihn. Aber der Vertreter Jesu in unserem Leben ist der Heilige Geist. Der Geist Gottes wird uns lehren, wozu die Gebote Gottes geeignet sind, wie sie unser Leben schützen und stützen. Er wird unsere Augen öffnen für das, was Gott getan haben will, hier in Mainz und Umgebung, in deiner Nachbarschaft, in der Gemeinde, in der Schule, an der Uni, an der Arbeitsstelle, in der Familie. Er wird uns lehren, Prioritäten zu setzen. Und was viel schwieriger ist, worauf es gerade nicht ankommt, was wir getrost lassen können. Und was wir auf jeden Fall brauchen, das ist Leben, ewiges Leben, Leben mit dieser Qualität, mit Tiefgang, mit Auswirkung, mit einer großen Vision, jedenfalls jenseits dieser eintönigen Langeweile, Leben im Geist Gottes, Leben, durch das Menschen gerettet werden, ein Leben, durch das viele, die für Gott verloren sind, gerettet werden. Es ist noch eine kleine Zeit, sagt Jesus, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Er wird zum Vater gehen, dort die Wohnungen für uns bereit machen, beim Vater für uns einstehen. Aber wir bleiben eben nicht allein, verwaist am Bahnsteig zurück. Der Geist stellt uns Christus vor Augen, Tag für Tag, bis zu seiner endgültigen Wiederkunft. Was für eine Kraft steckt da drin? Leben für Verzweifelte und Verzagte, Leben für alle Menschen, die Christus erreicht, Leben für mich, für dich. Seine Verheißung ist klar. Er sagt, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben.
Unser Dunkel und du hast
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die an diesem Podcast beteiligt waren. Gleich um 2, hier steht bei mir noch 12, aber es ist tatsächlich 14 Uhr. Gleich um 14 Uhr könnten wir uns beim Gottesdienst Extended über Zoom-Konferenz wiederhören und wiedersehen. Geht bewahrt und gesegnet in die neue Woche. Euer Herz erschrecke nicht, denn Jesus geht mit euch. Sprichst du den Segen, Andreas?
Das mache ich gerne. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.